Ein Weichei? Nicht hart genug für die Geschäftswelt heute? Ist das überholt, solche Gewissensbedenken überhaupt zu haben? Passt nicht mehr in unsere Zeit, oder? Gibt es auch Leute, die erfolgreich sind und solche Prinzipien trotzdem halten, oder gibt es es gar nicht? Das sind all die Fragen. Manche sagen, das mit dem Gewissen, das wäre ein Ballast, den man längst abgeworfen hätte und den man sich einfach nicht mehr leisten kann. Neulich las ich die Beobachtung eines Experten, der sagte, das mit dem Gewissen, das ist natürlich, hat sich nur verändert. Die Leute glauben nicht mehr, dass Gott da ist und seine Gebote, Gott, vor dem sie sich verantworten müssen und das, was sie tun, also etwa Betrug, Sünde ist oder Ehebruch, Sünde ist und dass das alles mal gestraft wird bei Gott, das juckt sie alles nicht mehr, aber sie haben kein Gewissen mehr, das beißt sozusagen. Dann sagt er, wir haben unser Gewissen gezähmt, so zum Haustier. Das ist wie so ein Hund, der neben uns herläuft, der beißt nicht oder manchmal knurrt er noch. Und die Maßstäbe dafür, die tragen wir in uns selber. Wir überfordern uns selber permanent. Wir sind nie zufrieden. Wir wollen das Glück und wir wollen es am Feierabend und der Feierabend hat es nicht gebracht. Dann verschieben wir es aufs Wochenende und das Wochenende war nicht erfüllt und dann träumen wir vom Urlaub, der natürlich ein Traumurlaub sein muss, das Paradies auf Erden. Und weil wir die Erwartung mit reinnehmen, gibt es schon Knatsch von Anfang an und dann verschieben wir das Leben weiter, das erfüllte Leben war es nicht und dann verschieben wir es auf die Rente und wir verschieben es und eigentlich findet das Leben nie statt, weil wir immer denken und immer gequält von dieser Unzufriedenheit, es knurrt da, du wirst deinen Erwartungen nicht gerecht, man lebt Beziehungen, man erwartet von diesen Beziehungen, dass sie das Leben glücklich machen, denn die Arbeit bringt es nicht, aber die Beziehung bringt es natürlich und dann bringt es die Beziehung auch nicht und dann wechselt man die Partner und man kann ja nicht erwarten, dass man zusammenbleibt, wenn es einem nichts mehr bringt und dann geht man weiter und ist nie zufrieden und wechselt die Partner und ist doch nicht zufrieden und immer dieses Knurren des Hundes, aber es beißt natürlich nicht, aber es macht einen doch langsam krank, dass man die eigenen Maßstäbe von Glück und Erfolg und erfülltem Leben eigentlich nie zufriedenstellen kann. So haben wir das eigentlich nur gewechselt. Und vielleicht kommt es ja daher, dass man das immer mehr beobachtet, dass heute Leute sagen, Man brauchte Maßstäbe. Ja, man brauchte. Ich bin wirklich erstaunt, wie viele Leute in Umfragen, die ja immer wieder gemacht werden von verschiedenen Instituten. Wir haben von ProChrist vor einigen Jahren auch mit einem bedeutenden Institut eine Umfrage gemacht. Und das war hoch erstaunlich, wie viele Menschen bei der Gestaltung des Lebens dann sagten, ja, so ähnlich wie die 10 Gebote sollte es sein. Was einen ein bisschen besorgt macht, ist, dass in den gleichen Umfragen, wenn danach gefragt wird, also nennen Sie doch mal ein paar von den 10 Geboten, eine große Verlegenheit ausbricht. Und viele ein bisschen in Stottern kommen und dann 2, 3 erinnern, aber auch wirklich nicht so genau. Nun sagen wir ja häufig in unserer Gesellschaft, dass wir ein Umsetzungsproblem, wir wissen so viel heute und wir hatten ein Umsetzungsproblem. In dieser Hinsicht haben wir auch ein Erkenntnisproblem offensichtlich. Und deshalb habe ich gedacht, das macht Sinn, dass wir einfach heute mal unsere Sehnsucht nach Orientierung zusammenbringen mit einem Angebot an Orientierung. Und ich möchte mit Ihnen heute einmal über die 10 Gebote sprechen. Und ich danke mir, dass das Beste, was ich tun soll, damit Sie nicht auf dem Trockenen sitzen mit dem, wie ich das kommentiere, von dem ich hoffe, dass es Ihnen auch hilfreich erscheint. Aber das Beste, was ich tun kann, ist, ich lese Ihnen die einfach mal so vor. Und so, wie sie im Originaltext sind. Sie finden sie in der Bibel, im 2. Buch Mose, Kapitel 20, in den Versen 1 bis 17. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser und unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat, hätte so gerne eingefügt nach Esel, BMW, Mercedes oder was auch immer. Haben Sie das erste Gebot noch im Ohr, wie das Ganze anfängt? Ich bin der Herr. Ich muss Ihnen das erklären. Wo hier in der Luther-Übersetzung Herr steht, haben schon die Juden, wenn sie das Hebräische, den hebräischen Text gelesen haben im Alten Testament, immer Herr gesagt, Adonai. Da steht im hebräischen Text der Gottesname, Yahweh. So wie sich Gott dem Mose offenbart hatte in der Wüste. Wer bist du, hatte Mose gefragt. Yahweh. Das bedeutet, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Bedeutet, der Zuverlässige, der Treue. Hier steht der Name Gottes. Gott beginnt damit, dass er sich mit Namen vorstellt. Und das bedeutet, er bleibt nicht im Jenseits. Er ist nicht das absolute höchste Wesen fernab. So dass wir nicht erkennen können, sondern er kommt auf uns zu. Er stellt sich mit Namen vor, so wie wir uns einander mit Namen vorstellen. Und dann, wenn man das tut, dann möchte man doch, dass der andere einen anreden kann, dass er du sagen kann, dass er sich auf eine Beziehung einlassen kann. Gott will angeredet werden. Und dann geht's weiter. Ich bin Yahweh, dein Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Man kann doch nicht zu Gott ein besitzanzeigendes Fürwort, mein, hinzufügen. Als ob man Gott in der Tasche hätte. Als ob er ein Besitz wäre. Das ist doch Gotteslästerung. Ja, also das wäre Gotteslästerung. Aber Gott sagt es. Gott sagt, ich bin dein Gott. Ich will zu dir gehören. Er sagt seinen Namen und er sagt, ich will dein Gott sein. Das ist doch kein Gebot. Das ist eine Liebeserklärung. Diese Wegweisung beginnt nicht mit Moral.
Davon haben wir genug. Man sollte, man sollte, man sollte, man müsste, man müsste, man müsste. Wir wissen es im Grunde, was wir sollten, was wir müssten. Und auf irgendwelche schreckliche Weise passiert es nicht. Es wird nicht Wirklichkeit in unserem Leben. Und deshalb beginnt Gott nicht, er nähert sich uns nicht mit einem Man sollte und du musst und so. Nicht mit Moral, die er uns um die Ohren schlägt. Sondern er kommt auf uns zu und nennt seinen Namen. Wir sollen wissen, wer er ist. Er ist nicht ein höheres Wesen geblieben. Er offenbart sich Israel. Er spricht zum Volke Gottes Israel. Und so wie er seinen Namen Jahwe, der Treue, der sich selbst bestimmt, Israel durch Mose gesagt hat, so hat er seinen Namen dann hineingegeben noch einmal für alle Welt in den einen, den Namen Jesus. Rettung heißt Jesus, Jeshua, Hilfe, Rettung. Und in ihm kommt Gott auf uns zu. Und wir sollen ihn anreden dürfen. Dann sagt er, wer den Namen des Herrn, wer den Namen Jesus anruft, so sagt die Heilige Schrift, der soll gerettet werden. Er stellt sich vor, damit wir in Beziehung zu ihm kommen. Ich will dein Gott sein. Er kommt uns ganz nah. Und das wird jetzt auch ganz handfest. Ich bin Jahwe, Jesus, dein Gott, der ich dich aus Ägypten aus der Sklaverei geführt habe. 4 Jahrhunderte war Israel in einer schrecklichen Sklaverei, in der Fremdherrschaft in Ägypten. Und dann kam diese große Nacht der Befreiung, wo unter der Führung des Mose Gericht über Ägypten geht und Israel herausgeführt wird in die Freiheit. Das war die Rettung. In die Freiheit und dann ins verheißene Land. Und dann ziehen sie durchs Schilfmeer, wunderbar gerettet, durch die Wüste bis zum Sinai. Und an diesem Gottesberg begegnet ihnen der lebendige Gott und spricht zu Mose und gibt ihm diese Liebeserklärung. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Diese Befreiung aus der Sklaverei ist das Markenzeichen, das Qualitätsmerkmal der Liebe Gottes, mit der er auf uns zukommt. Er sagt uns, ich liebe dich, und das ist nicht ein Gefühl, das ist nicht nur ein Wort, das ist nicht ein Gedicht, das ist eine Rettungstat. Er rettet dieses kümmerliche kleine Volk aus der Übermacht einer Großmacht, die es kaputt gemacht hat, niedergetreten hat. Und sagt, das ist meine Liebe, du sollst das wissen. Und was für Israel diese Befreiung damals aus Ägypten war, das ist für die Welt, für uns alle, dieser Kraftakt der Rettung Gottes. Jesus kommt in diese Welt, wird geboren, jämmerlich geboren in einem Stall als wehrloses Baby. Geht dann seinen Weg durch diese Welt, rührt die Aussätzigen an, setzt sich zu den AIDS-Kranken, die keiner berühren möchte, gibt ihnen Heilung und Nähe und Rettung, wird gefoltert und bespuckt und gekreuzigt und stirbt am Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, den Eingeborenen, der ihn repräsentiert, indem Gott Mensch wird, damit alle, die dem vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist die Befreiung, sagt er. Da sagen sie, brauche ich nicht Befreiung. Wir sind unsere eigenen Herren. Sehen Sie, das ist doch die große Not unserer Zeit, dass wir dachten, wir könnten selber Gott spielen. Dass wir all diesen alten Kram nicht brauchen und uns selbst bestimmen. Und selber die Politik machen, naja gut, heute kommt das mehr und mehr, dass wir spüren, irgendwann haben wir mal Frust und dann gibt es solche emotionalen Defizite und dafür braucht man dann irgendwie ein bisschen religiösen Weihrauch. Mal was anderes, so wie die einen in Urlaub nach Spanien fahren und wer weiß, ob sie Seychellen, so braucht man da mal ein bisschen spirituellen Auslauf und Urlaub. Das ist aber dann nichts anderes. Die Politik im Leben, also alle entscheidenden Fragen, wie es geht mit dem Geld und wie geht es mit dem Sex, das entscheiden wir selber in der Wirtschaft und in Familien und so. Da brauchen wir Gott schon lange nicht mehr für. Wir brauchen ihn, wenn wir auf dem Schlauch stehen und wenn wir durchhängen, dann soll er uns bitte aus dem Tief rausholen und ein bisschen trösten. Das ist diese Erwartung an Opium
Religion, die uns die Schmerzen betäubt, damit wir die Wirklichkeit nicht mehr so spüren, dann wenn sie unappetitlich wird. Nein, das ist nicht, was Gott anbietet. Wer diesen Weg geht, das ist heute so offenkundig, dass ich mich schon verschäme, darüber überhaupt noch Zeit zu verschwenden und zu reden. Wenn es irgendwann eine Zeit gab, in der der Widerspruch offenkundig ist, dann heute. Wir wollten uns aufführen, als wären wir selbstbestimmten, freien Menschen, die nur sich selbst verantwortlich sind. Und wir haben Tausende und Abertausende, Millionen von Menschen, die gehen im Alkoholismus kaputt, gehen an Drogen kaputt, hängen in den obskursten Aberglauben drin, rennen mit ihrer Lebensangst zu Wahrsagern, sich besprechen, glauben jeden Betrug, um ihre Ängste zu bewältigen. Wir sind Sklaven geworden und von Angst gepeinigt und wollten doch wie die Götter leben und Gott die kalte Schulter zeigen. Und das ist das Wunder, dass Gott nicht uns begegnet und sagt, ihr habt es ja gewollt, nun lebt doch so, löffelt doch die Suppe aus, die ihr euch eingebrockt habt. Ihr wollt doch ohne mich leben, nun beschwert euch doch nicht. Sondern dass er auf uns zukommt und sagt, ich bin Jesus, der Retter, dein Gott. Ich möchte die Beziehung neu. Gott läuft uns nach, bis in die Tiefe, in Blut und Schrecken ans Kreuz. So tief, dass niemand mehr sagen kann, er wäre nicht gemeint. Dass niemand mehr sagen kann, ich bin so tief gefallen, mich erreicht keiner mehr. Mein Leben ist so falsch gelaufen, für mich gibt es keine Chance. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft gerufen habe. Es fängt mit einer ganz großen Liebeserklärung an. Und mit dem Angebot der Befreiung. Sehen Sie, einem Gefangenen in einer Gefängniszelle nützt es nichts, wenn Sie ihm Appelle zukommen lassen. Reinbrüllen und sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Sei ein Mann, sei eine Frau, steh auf, ist alles Quatsch. Gefängniszellen sind so organisiert, dass man sie nur von außen aufmachen kann. Und Aufforderungen zur Fortbewegung und zur Gestaltung dies und jenes zu tun, machen erst Sinn, wenn irgendjemand von außen die Gefängniszellentür geöffnet hat. Dann allerdings kann jemand raustreten in die Freiheit. Und dann geht es darum, wie man dieses Leben gestaltet. Aber diese Appelle von Moral, was wir tun sollen, schaffen nicht die Freiheit. Bitte, das ist der entscheidende Punkt an diesem Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich bitte Sie, das zu hören. Am Anfang steht nicht ein Du sollst, Du musst, Du solltest, Du könnt und so, sondern Gott erklärt seine Liebe und sagt, ich möchte Beziehung zu dir haben, ich möchte rein in deine Gefangenschaft. Und du sollst zu mir reden dürfen, du sollst mich kennen, du und du. Und ich will dich befreien, ich bin für dich gestorben, ich habe für deine Sünden bezahlt, ich habe das alles in mein Grab genommen, ich habe das Gericht, das du verdient hast, das habe ich getragen. Du sollst gerecht sein vor Gott und du sollst ein Kind Gottes werden in enger Vertrauensbeziehung. Und ich bin auferstanden, er ist der Sieger über den Tod und er will uns halten in seinen starken Lebensarmen und will unser Leben gestalten, voller schöpferischer Kraft will er es gestalten. Das ist das erste Geschenk. Sehen Sie, und was ist dann die Antwort? Ich meine, dann geht es weiter in dem ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist die flehentliche Bitte. Du häng dich doch nicht an die Dinge, sondern häng dein Leben an den Schöpfer der Dinge. Wer sein Leben an die Dinge hängt, wird mit diesen Dingen vor die Hunde gehen. Unser Leben wird schöpferisch, wenn es in Beziehung zum Schöpfer gelebt wird. Das ist doch nicht so schwer zu begreifen. Und da steht das Angebot Gottes. Und er bittet uns, komm, lass dich bitten. Und die Antwort auf eine Liebeserklärung, was ist das denn? Ja, ist Gegenliebe. Christsein ist nicht ein Haufen von Moral, das man abarbeitet und so miesepreterig rausguckt, dass jeder wegläuft und denkt, Kindernormaler möchte nichts mit zu tun haben. Sondern Christsein ist in der Tiefe eine Liebesbeziehung, dass ein Mensch angesteckt ist von der unerhörten Liebe des ewigen Gottes, der in Jesus uns so nahe gekommen ist. Und dass ein Mensch so getroffen ist davon, so berührt ist davon, so überrascht ist davon, dass er vor Staunen den Mund nicht zukriegt und sagt, Herr,
ich liebe dich auch. Ich möchte mich einlassen auf diese Beziehung. Es ist unglaublich, dass du noch hinter mir herläufst. Bei all dem, was ich mir geleistet habe, an Selbstgerechtigkeit, an Arroganz, an Kaltschnäuzigkeit, mit der ich gedacht habe, ich wüsste es besser und könnte mein Leben alleine meistern. Ich komme zu dir. Das ist der Einstieg. Und deshalb möchte ich heute Abend, das sage ich Ihnen jetzt, dass Sie das bitte nicht vergessen. Das ist der Grund, warum ich am Ende dieser Versammlung Sie bitten werde, wenn Sie das möchten, wenn Sie spüren, das ist für mich jetzt dran, aufzustehen und nach vorne zu kommen, hier in ein Zeichen des Kreuzes. Sie haben dieses Zeichen der brennenden, leuchtenden Liebe Gottes. Er sagt, ich bin dein Gott, Jesus dein Gott. Ich habe dich aus der Knechtschaft geführt. Ich will dich befreien, dir deine Schuld vergeben, dich von Satans Ketten bringen. Ich will dich neu machen. Und dann möchte er die Freiheit schenken. Und dann dürfen wir losziehen ins Land der Hoffnung, zu seinen Zielen, in Gottes neue Welt, in ein Leben voller Abenteuer, aber in ein Leben auch in der Geborgenheit und mit Zuversicht, mit vielen Fragen und manchen Zweifeln, die da bleiben, aber mit der Nähe Gottes. Er umarmt uns und führt uns, wie damals sein Volk Israel, ins verheißene Land. So will er uns in sein Volk hineinnehmen und durch diese Zeiten führen. Und damit jetzt das Leben, jetzt möchte ich Ihnen das erklären. Sie sagen, ja, aber was heißt das denn? Wie wird das denn aussehen? Wo lasse ich mich denn darauf ein? Man will das ja nicht einfach blind und uninformiert tun. Nein, ist auch gar nicht nötig. In den ganzen anderen Geboten nach dem ersten Gebot, das eigentlich kein Gebot ist, sondern eine Liebeserklärung. In den anderen Geboten entfaltet Gott jetzt das und sagt, pass auf, wenn ich dir die Freiheit schenke, in der Gemeinschaft mit mir, in diesem Bundesschluss, in dem Vertrag, wir gehen miteinander zum Ziel des Lebens voller Hoffnung, dann möchte er jetzt, dass das Leben gelingt. Sie wissen doch, wie wenig selbstverständlich das ist. Ich bin ja, als ich Junge war, da wurden diese ganzen afrikanischen Kolonien selbstständige Länder. Ich entsinne mich noch, wie das so war. In den Ende 50er, 60er Jahre, eine Befreiungsfeier nach der anderen. In vielen Ländern ging es jahrelang gut. Heute ist eine große Zahl dieser befreiten Länder versunken in korrupten Diktaturen. Das ist schrecklich. Das heißt, Freiheit erringen ist eine Sache, aber Freiheit bewähren ist eine zweite Sache. Im Persönlichen ist das auch so, wenn ein Strafgefangener entlassen wird. Dann kommt die, wenn einer jahrelang im Knast gesessen hat, wird man ja kein stabiler Mensch, das hilft ja keinem, aber dann kommen sie raus und dann möchten sie Freiheit genießen und es ist so schnell, dass man schon pessimistisch denkt, das ist ein Automatismus, man wird rückfällig, kommt in die alten Szenen, klicken rein und es ist keine Hoffnung, man sitzt wieder drin. Das heißt, es kommt jetzt alles darauf, wenn wir das Geschenk der Befreiung annehmen, dann kommt alles darauf an, dass es jetzt gelingt, diese Freiheit zu gestalten, sodass wir nicht schwuppsiwupps wieder drin sitzen, im alten Schlamassel, im alten Dreck. Eine Gebrauchsanweisung für die Freiheit ist das. Und ach, ich möchte jetzt 2 Stunden Zeit haben, um Ihnen Stück für Stück das so lange durchzubuchstabieren, dass Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft vor Begeisterung und Appetit auf dieses Leben unter der Regie dieses befreienden Gottes. Habe ich natürlich nicht, keine Angst, ich gucke immer auf die Uhr. Also pünktlich und schmeißen, wir werden ja auch irgendwann vom Satelliten geschmissen, das ist immer wie das Fall bei dir bei mir. Da muss ich immer sehr aufpassen, dass ich da keine Sekunde länger rede, bis der Satellit, passiert nicht. Aber ich will deshalb Sie ermutigen, nehmen Sie sich die Bibel selber. Und wenn Sie nur eine alte haben, und nehmen Sie eine neue, damit Sie es gut lesen können. Es gibt auch moderne Übersetzungen, die auch wortgetreu sind. Lesen Sie 2. Mose 20 noch einmal selber. Ich deute es Ihnen nur an. Das zweite Gebot, das manche zum ersten zählen, das erkläre ich Ihnen jetzt nicht, Sie werden sonst verwirrt. Wir haben da so unterschiedliche Zählungen bei den 10 Geboten. Das zweite heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Bete sie nicht an. Ja, jetzt bei den Mohammed-Karikaturen gab es so einen Aufstand, da wussten viele nicht, worum geht es da eigentlich. Also in der Bibel jedenfalls, ich kann jetzt nicht zum Islam sagen, aber in der Bibel ist es so, dass er sagt, bete, nimm nichts Geschaffenes, weder die Menschen noch Tiere noch Natur. Und es ist ja Mode geworden, dass man die Mutter Erde anbetet und die Pflanzen und wer weiß was alles. Das ist ja alles so gängige Religion in Deutschland geworden. Nimm nicht die Dinge der Schöpfung Aber man kann da auch nicht, braucht nicht nur Gegenstände zu nehmen, die man, dass man Götter selber bastelt und dann denkt, sie wären eine Vergegenwärtigung einer höheren Gottheit, sondern es können auch Vorstellungen sein, philosophische Begriffe, die man selber im Hirn sich zusammen, oder wie man sich das vorstellt, wie Gott sein müsste und so weiter. Das sind unsere Produkte. Und das zweite Gebot sagt, geh nicht an falsche Quellen. Lass dich doch nicht verführen. Du darfst aus der Quelle schöpfen. Gott ist deine Quelle. Und deshalb sagt er, häng nicht den Illusionen nach. Und wenn du selbst gebastelt hast, dann verliebst du dich noch rein. Weil jeder natürlich das, was er sich selbst gemacht hat, am meisten liebt. Aber das ist doch subjektiv verständlich, aber ist doch Quatsch. Mein Produkt kann mich doch nicht tragen. Das trage ich doch. Leben aus der Quelle schöpfen. Und dann sagt er, das nächste Gebot heißt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Er hat uns seinen Namen gegeben, Jahwe, Jesus. Sie wissen, was Telefonterror ist. Wissen Sie, dass es bei Gott auch Telefonterror gibt? Ich weiß nicht, ob das in anderen Sprachen Europas auch so üblich ist, aber bei uns habe ich den Eindruck, du kannst gehen, wo du willst, du hörst lauter Leute, die dauernd beten. Ist was runtergefallen, sagt jemand, mein Gott, mein Gott. Ach Gott, ach Gott. Stellen Sie sich mal vor, Gott wird das immer ernst nehmen. Und Sie würden immer angerufen, Sie würden wieder aufnehmen und sagen, hallo, ist da jemand? Habe ich nicht so gemeint. Gar nicht dran gedacht. Machen Sie doch mal umgekehrt. Sagen Sie doch, wenn Sie zu den Leuten gehören, die da diese Formeln dauernd gebrauchen, mein Gott und ach Gott und sowas. Gewöhnen Sie sich mal an, dass Sie jedes Mal damit ein bewusstes Gebet aussprechen. Stehen Sie still, denken Sie nicht mehr weiter und sagen, ich habe Gott angerufen, was nun? Dieser Missbrauch ist ja nur die Kehrseite dessen, dass Gott wirklich angerufen werden möchte. Ich bin der Herr, dein Gott, Jahwe, Jesus, der Name. Er möchte angeredet werden, er möchte, dass wir beten, dass wir mit unserem Kummer und mit unserer Freude, mit unseren Sorgen, ja, wir dürfen mit den schönen Dingen zu ihm kommen und sagen, Herr, das hat mir Spaß gemacht. Das war heute einfach gut. Und man kann mit Tränen kommen und den Sorgen. Und sie können auch mit dem Schmutz ihres Lebens kommen. Und er will das, dass sie das aussprechen und sagen, ich habe Mist gebaut, ich bitte dich um Vergebung. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht hier. Wie oft sind Menschen hier, sie kennen die Situation, wenn sie Geschäftsleute sind, wenn man in solchen Konflikten sitzt, wie man das vorhin gesagt hat. Der Schrei, Herr, hilf mir doch, ich möchte jetzt weitergehen. Du weißt, was auf dem Spiel steht, in meinem Geschäft und der Familie. Ist ja alles nicht so ganz einfach, die Konflikte, in die wir geraten. Und er möchte, dass wir zu ihm reden, wirklich mit ihm reden. Das ist ein Vorrecht, das wir gebrauchen sollen. Das nächste Gebot ist vielleicht, manchmal denke ich, das ist heute das Wichtigste. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Ich will jetzt nicht davon reden, dass hier nicht von 5-Tage-Woche die Rede ist. Ne? Das ist auch interessant. 6 Tage sollst du arbeiten. Muss ja nicht nur Erwerbsarbeit sein, es kann ja auch sonst sinnvolle Tage Arbeit sein. Aber am 7. soll man ruhen. Wissen Sie, darüber streiten wir ja heute sehr. Und in Europa wird die Entscheidung fallen, welche Entscheidung da fällt mit Arbeitszeiten und wie wir arbeiten, persönlich unser Rhythmus haben. Daran kann man ablesen, an welchen Gott wir glauben. Der populärste und mächtigste Gott in Europa ist das Geld. Und Geld ist ein Treiber. Da gibt es nur Sorgen und Sorgen und mehr haben und da powert und aus, da gibt es keine Pausen. Du könntest, wenn du sonntags zu lange ausruhst oder sonst wo, dann könntest du weniger haben und dieser Gott ist gnadenlos und hetzt uns zu Tode. Gott weiß, dass unser Leben, unser Körper und unsere Seele und unsere sozialen Beziehungen komplizierter sind als jede Maschine. Und das ist die Tragik unserer Tage, dass wir mit unseren Autos sorgfältiger umgehen als mit uns selbst. Wir gehen regelmäßig zum Tanken, weil wir sonst nicht weiterfahren können. Wir gehen regelmäßig in die Werkstatt zur Inspektion, weil wir sonst wissen, die Kiste bleibt eines Tages stehen. Da wissen wir ganz genau, was Sache ist. Das menschliche Leben ist viel, viel komplexer, komplizierter und empfindsamer. Und der Schöpfer hat gesagt, das ganze Ding ist so gebaut, dass man es nur erfolgreich leben kann und mit Freude leben kann, wenn man jeden 7. Tag volle Inspektion macht. Da müsst ihr zu mir kommen, an die Tankstelle des Schöpfers. Ich behandle das wirklich gründlich mal und dann gucken wir und dann werdet ihr mit schöpferischer Kraft eine neue Runde gehen können. Das brauchen wir. Wieso was? Beschweren Sie sich bitte nicht, wenn Sie mit Ihrem Leben nicht zur Runde kommen, wenn Sie so gut wissen, dass Sie dem Gott Geld gehorchen und sagen, ich kann mir das nicht leisten, sonntags frei zu machen. Und das ist wunderbar. Das Volk Gottes trifft sich dann sonntags in den Gottesdiensten und feiert ihn und singt. Und die Seele atmet, weil man angeschlossen ist beim Schöpfer und neue Kräfte kriegt. Und dann gehen wir gut essen und freuen uns an den Gaben, die er gibt. Am besten bei Steinbergs und so. Das wäre wunderbar. Hier das und was es in München so alles so Gutes zu essen gibt. Und dann gehen wir in die Natur und auf die Berge und oder auch nach Schleswig-Holstein und so. Und es gibt so Wunderschönes in Gottes Natur und wir erholen uns und wir atmen durch nach Leib, Seele und Geist. Das ist Gottes Fürsorge für uns. Wer besser weiß, wie sein Leben gelingt, der muss sich halt zu Tode hetzen. Aber sagen Sie nicht, es gäbe keine Möglichkeit zum Leben. Hier ist sie, das Leben der Freiheit, das er schenkt. Und dann geht's weiter. Meine Güte, was ist das? Was hält der Generationenvertrag noch? Hätte ich nie gedacht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott gegeben wird. Hätten Sie je gedacht, dass die Frage nach dem Generationenvertrag, dem Zusammenhalt der Generationen und Familien, mal zur Überlebensfrage würde für eine Gesellschaft? Die Kinderfrage. Das Bittere daran ist, dass bei uns in Deutschland heute die Kinderfrage so wichtig geworden ist, nicht weil wir die Kinder so lieb haben, die haben wir auch lieb, aber haben zu wenig davon, sind zu viele abgetrieben. Aber wir haben Angst um unsere Rente. Und plötzlich haben wir Angst, es könnte dann im Alter für uns nicht mehr reichen. Und jetzt geht's um die Knete. Und da werden wir plötzlich nervös. Und das ist auch geradezu zynisch. Und Gott sagt, eine Gesellschaft, in der die jüngere Generation Respekt für die ältere Generation hat und man so zusammenwählt, die hat einen besonderen Segen Gottes. Lange leben in dem Land, das ich dir geben werde, das verheißene Land Israel. Eine besondere Verheißung des Wohlergehens. Das ist übrigens kein Gebot für Teenager, die so in Krise und Krach mit ihren Eltern sind. Das ist ein Gebot, das war damals kein Problem. Dieses Problem gab es damals nicht. Die Teenies, die haben da zu Hause gekuscht, da war nichts dran. Aber die Erwachsenen, das ist heute unser Problem, die Erwachsenen für ihre alten Eltern. Respekt und Ehre und Zusammenhang. Zerstört die Ehe nicht, heißt es. Die Leute heiraten aus Liebe. Aber kann man noch zusammenbleiben, wenn das Gefühl weg ist? Kann man das einem zumuten? Natürlich kann man das zumuten. Weil das Missverständnis, an dem unsere Beziehungen scheitern, ist, dass wir Liebe auf Gefühl reduziert haben. Also meine Frau und ich, wir bilden uns ja regelmäßig weiter, man muss ja auch mal aufatmen können, haben wir also so einen Kalender in der Küche hängen mit englischen Witzen. Und die lesen wir alle paar Tage mal, entwickeln wir unser Englisch. Und wenn wir sie verstehen, englischer Humor ist ja nicht immer zu verstehen, dann lachen wir auch kräftig, ist ja auch gesund. Und da gab es auch neulich diese Geschichte, die mich da sehr nachdenklich gemacht hat, ein Elefant und eine Ameise verlieben sich. Wie sie so sind, so ganz menschlich, gibt's gleich also eine leidenschaftliche Nacht. Morgens wacht die Ameise auf, dreht sich rum und der Elefant ist tot. Schüttelt sie den Kopf und sagt, eine romantische Nacht und den Rest des Lebens muss ich in Grab buddeln. Naja, kommen wir zurück. Also das mit der Liebe ist ja und dem Gefühl ist ja schön. Ist ja wirklich was. Da vorne sitzt meine Frau und ich will das nicht vertiefen, sonst ist wirklich der Satellit gleich weg. Nur, das Entscheidende in der Liebe ist, wenn das Gefühl weg ist, die Romantik, die Erotik weg ist, ist das die Liebe eine Entscheidung. Ist die Entscheidung, ich will zu dir stehen in guten und in schweren Tagen. Ich will mit dir alt werden. Ich will mit dir kämpfen. Ich will mit dir durchs Leid. Ich will dir treu sein. Das kannst du doch nicht zumuten, weißt doch gar nicht, ob das klappt. Ich verstehe das. Das geht aber eigentlich nur, wenn man das erste Gebot ernst nimmt. Wer wirklich weiß, was das ist, die Treue Gottes. Ich bin Yahweh, Jesus, dein Gott, der ich dir aus der Sklaverei geführt habe. Ich bin dir treu, ich stehe zu dir. Der weiß, ich habe ein Kapital an Liebe und Vergebung und an Treue, aus dem wir schöpfen Tag für Tag. Und dann gibt es die Entscheidung, gut, wir werden Probleme miteinander haben, wir werden Zoff miteinander haben, aber wir entscheiden uns, wir haben einander ein Versprechen gegeben und wir haben Gott ein Versprechen gegeben. Und Gott hat uns ein Versprechen gegeben, dass er Nachschub gibt, Vergebung und Treue und Liebeskraft. Und dann wollen wir unsere Probleme mit Hilfe anderer Menschen, wenn sie dann kommen, die Probleme innerhalb dieser Beziehung. Weil das ist so wichtig. Menschen glauben, dass sie durch Sex glücklich werden. Sex hat in sich die Potenz, ein Instrument des Egoismus zu werden. Es gibt kaum ein anderes Feld, in dem so viel menschenverachtende Gewalt passiert wie im sexuellen Bereich. Sex braucht dies eingebettet sein in die Hingabe der Liebe. Zu dir stehe ich, auch wenn du nicht mehr sexy bist, auch wenn es hier nicht mehr durchs Bett geht. Ich stehe zu dir. Das ist sowas wie Kostbares und wir brauchen das heute. Und die Sehnsucht nach gelingenden Beziehungen ist ja heute unglaublich groß. Das können Sie in jeder Umfrage haben. Bei den jungen Leuten sind die höchsten Werte Familie, Freundschaft, dauerhafte Bindung. Sie sehnen sich danach, das heißt aber noch nicht, dass es gelingt. Die Frage ist, woher die Kraft nehmen, das Reservoir, um das zu leben, was eigentlich unsere Sehnsucht ist. Und dann kommt diese Serie vom Schutz des Lebens. Du sollst nicht töten. Weder im Mutterleib noch behindertes Leben noch sterbendes. Du sollst nicht stehlen. Alles, was wir haben, gehört Gott. Und deshalb, wehe, wir tasten Gottes Eigentum an. Der Respekt vor dem Eigentum des anderen wurzelt darin, dass wir letzten Endes mit allem, was wir sind und haben, Gott gehören. Und deshalb Hochachtung haben vor dem, was jeder für sich so hat. Und wie sehnen wir uns nach der frischen Luft der Ehrlichkeit? Du sollst nicht lügen. In Deutschland gilt seit Jahren der Spruch, der Ehrliche ist der Dumme. Dabei sehnen wir uns alle danach, dass man frische Luft der Ehrlichkeit atmet. Wie wohltuend ist das, wenn man sich auf das Wort eines anderen Menschen verlassen muss. Wie wohltuend ist das, wenn man nicht dauernd bei den eigenen Worten sehen muss, dass man seine Lügen, die man gemacht hat, geschickt weiterspringt, damit man nicht aufkippt. Das ist ja nervenzerreibend und aufreibend und man verheddert sich. Wie entspannt ist das, wenn ich sage, ich habe die Karten auf den Tisch gelegt, das ist mein Herz, ich will die Wahrheit sagen, auch wenn sie unbequem ist, vielleicht zu meinem Nachteil. Frische Luft geatmet, aufrechten Gang, was für ein Leben. Und dann ist da das letzte Gebot, das ist vielleicht das Wichtigste in unserer Zeit und es ist das Unbekannteste. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Das geht heute Mann, Knecht, Magd, Rind, Mitarbeiter, Auto, alles, was dein Nächster hat. Und hier sagen ja, unsere Wirtschaft funktioniert nur dadurch, dass Begehren geweckt wird. Was soll man machen, wenn ich begehrst? Während wir die Fernsehwerbung sehen, veraltet das Auto in der Garage so, dass wir es nicht mehr besteigen möchten. Du sollst begehren. Das ganze Wirtschaftszweige arbeiten daran, dass wir begehren und das Geld ausgeben. Also das ist ein komplexes Ding. Kann ich auch nicht vertiefen. Aber zufrieden werden wir nicht. Das ist doch das Problem. Irgendwie muss man zufrieden. Das Fass hat keinen Boden und je mehr du hast, du mehr willst du. Du sollst nicht begehren. Trachte zuerst nach Gottes Herrschaft, sagt er, und nach der Gerechtigkeit. Dass ihr diesen Zusammenhalt habt, diese Zugehörigkeit zu Gott und diese Vision, für ihn zu leben und für seine Herrschaft und für seine Ziele und für seine Menschen in dieser Welt, den Armen zu dienen, denen, die jeder meidet, den AIDS-Kranken und etwas zu tun in dieser Welt, wo es scheinbar hoffnungslos zu sein. Was ist das für eine Perspektive? Trachte zuerst nach Gottes Herrschaft, so wird euch solches alles, was ihr zum Leben braucht, was Essen und Trinken und Versorgung, Zufall. Gott wird es euch geben, sagt Jesus in der Bergpredigt. Das gehört zu diesem Gebot dazu. Nun, das ist eigentlich jetzt der Prospekt, wie es sein soll in unserem Leben, dass Freiheit gelingt. Und jetzt können Sie diese Gebote lesen und sie können eine dreifache Wirkung haben. Sie lesen sie und sie schauen zuerst in einen Spiegel und erschrecken. Und sie denken, um Himmels Willen, das ist ja in meinem Leben alles ganz anders. Das ist hilfreich.
Vielleicht ist Ihnen das heute Abend so gegangen. Sie haben in einen Spiegel geschaut und sind erschrocken, wie viel in Ihrem Leben falsch gelaufen sind. Dann nehmen Sie das und verdrängen es nicht, sondern beschönigen Sie es nicht, entschuldigen Sie sich nicht, kommen Sie und sagen, Jesus, wenn du wirklich mich willst und mich retten willst aus dieser Versklavung, dann bitte ich dich, befreie mich, vergib mir meine Schuld, ich will dir folgen. Dazu lade ich Sie ein. Und dann nehmen Sie, wenn Sie dieses Geschenk angenommen haben, wenn Sie diese Befreiung erfahren haben, wenn Sie auf die Liebeserklärung Gottes geantwortet haben, dann entdecken Sie ein Leben lang die Kostbarkeit dieser Wegweisungen. Wie lang Leitplanken. Ich bitte Sie, Sie werden doch nicht im Ernst sagen, dass auf einer Bergstraße die Leitplanken eine ungebührliche Freiheitsbeschränkung wären. Jenseits der Leitplanke ist der Absturz. Das ist das, wenn Gott sagt, du sollst nicht, der Erfinder des Lebens sagt, pass auf, jenseits stürzt, man kann es auch besser wissen, man kann es auch austesten und abstürzen und Millionen stürzen ab und die Trümmer des Lebens fliegen uns um die Ohren. Wir dürfen uns dann um den Bruch kümmern nachher, wenn kaum was zu retten ist. Gott möchte, dass wir bewahrt bleiben und er gibt die Wegweisungen, das Positive, wie das Leben gelingen kann, das Gebet und den Feiertag heiligen und die Eltern ehren und seinen Namen anrufen, wirklich in der Sonne seiner Liebe sein. Na, Sie merken, ich tue mich schwer, da aufzuhören. Aber jetzt soll der Augenblick sein, wo ich sage, wenn Sie das möchten, was hindert Sie eigentlich daran, heute den ersten Schritt zu tun? Sehen Sie, eine Liebeserklärung, worauf wartet die? Wenn jemand die Liebe erklärt, ein Mann einer Frau, meinen Sie, der wartet darauf, dass sie sagt, ein tolles Thema, könnten wir mal ein Seminar darüber halten. Können wir darüber diskutieren. Aber so ist das doch. Das Christentum ist eine Hochschulveranstaltung oder eine Volksbildungsveranstaltung geworden. Wir haben dauernd Probleme und wir diskutieren und Leute sagen, es ist maßlos interessant, aber es bringt unser Leben nicht weiter. Weißt du, der Kern ist Liebe. Gott liebt sie und er sehnt sich danach, dass sie endlich kommen wie ein Kind und sagen, Herr, ich hab's endlich begriffen, ich dich auch, hier bin ich. Nimm den ganzen Laden mit meiner Sehnsucht und meinem Bruch und meinem Versagen und meinen Ängsten und meinen Stärken und die du mir gegeben hast. Ich will dir folgen, dich ehren. Danke für diese Wegweise.